Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Drohnen-Podcasts Return to Home. In den nächsten Minuten schauen wir uns ein spezielles Thema an, nämlich wo brauche ich als Drohnenpilot Genehmigungen, in welchen Bereichen ist das notwendig, wie hole ich auch diese Genehmigung ein, also einfach da so einen kleinen Gesamtüberblick. Und wir starten jetzt aber direkt in diese Podcast-Folge. Los geht's! Schön, Patrick, dass du heute mal wieder dabei bist. Viele hinterm Monitor oder hinter der Kamera kennen dich ja noch nicht. Kannst du vielleicht ganz kurz mal sagen, wer du bist, was du machst bei uns?
Ja, ich bin der Patrick und ich bearbeite hier die Betriebsgenehmigung, alles, was drumherum anfällt, die kompletten Anträge, Nachreichung von Fluggebieten, alles, was dazu gehört.
Ja, genau. Das heißt, du bist so ein bisschen das Bindeglied zwischen unseren Kunden, die Drohnen gewerblicher meistens einsetzen, und unseren Freunden von den Luftfahrtbehörden und versuchst dazwischen die Lösung bezüglich Genehmigung zu finden.
Genau, richtig, ja.
Ja, perfekt. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mit Patrick zu tun gehabt, aber das eben nur zur Info. Wir haben hier ein paar Kollegen, die sich natürlich um Genehmigungen kümmern. Patrick wenig schwerpunktmäßig und deswegen ist er heute dabei, weil wir dieses spezielle Thema eben klären wollen. Wann komme ich mit der Drohne in eine Grauzone? Wann muss ich mir Gedanken und Genehmigung machen? Und das Ganze auch wirklich sehr praxisnah anhand von eben den typischen Beispielen, die wir auch von unseren Anwendungen und unseren Kunden kennen. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit dem Thema, was ist denn heute, wenn ich mit der Drohne im Stadtgebiet zum Beispiel fliege, die rechtliche Grundlage? Kannst du ganz grob beschreiben, Patrick, was ich da jetzt mit der Drohne bedenken muss, wenn ich jetzt losfliegen will?
Genau, grundlegend offene Kategorie bedeutet, ich darf maximal 120 Meter hochfliegen. Ich muss die Drohne in Velos-Sichtweite halten, also je nach Größe der Drohne eine bestimmte Entfernung. Mhm. Kann man sich ausrechnen.
Ich glaube, bei der, aber sonst bitte korrigieren, ist 180 Meter?
Nee, bei der M4 sind wir schon so bei knappen 270 Meter.
Okay, stimmt, 100 Meter mehr. Ja, perfekt. Also 270, es gibt da wirklich so Rechengrundlagen, kennt er auswendig, ich nicht. Also 270 Meter plus minus, je nach Größe der Drohne. Und außerhalb, oder wenn ich solche hinter das Gebäude fliege oder so, bin ich eben sogenannt BVLOS, also Beyond Visual Line of Sight, außerhalb der Sichtweite. Das muss ich einhalten, dass ich die Drohne in Sichtweite halte. Genau, was noch?
Richtig, und dann kommt es drauf an, welche habe ich unbeteiligte Personen in der Umgebung. Und je nach Drohnenkategorie, in der C2-Kategorie, habe ich jetzt halt gewisse Mindestabstände, die ich zu unbeteiligten Personen, also Personen, die ich nicht eingewiesen habe, die nicht explizit dem Betrieb zugestimmt haben, die muss ich sozusagen dann umfliegen oder aus meinem Bereich raushalten.
Ja, genau, also der typische Fußgänger, wenn ich jetzt eine Fassadeninspektion als Dachdeckermeister mache, der dann auf einmal da auf mich zuläuft, oder der Fahrradfahrer, der auch nicht geschützt ist, das ist dann die unbeteiligte Person. Ja. Ich selbst als Pilot oder mein Kunde, da müsste ich dann eigentlich so rechtlich so eine Art kurzes Sicherheitsbriefing machen und so. Das sind dann sogenannte beteiligte Personen. Also macht ja auch keinen Sinn. Ich muss zu mir selbst jetzt keinen Sicherheitsabstand einhalten, aber du sollst dir auch nicht auf den Kopf landen. Das muss jetzt auch nicht sein. Aber im Endeffekt jeder Dritte, mit dem ich jetzt nichts zu tun habe, das ist die unbeteiligte Person. Und ich kann mal, weil das ist eine relativ wichtige Regelung, die auch öfter mal falsch verstanden wird, kann ich das mal, aber aus meiner Sicht mal versuchen, mit der Drohne zu erklären. Meine Faust ist jetzt die unbeteiligte Person, die hier unten steht, und die Drohne ist jetzt gerade hier irgendwo in der Luft. Dann gilt die sogenannte 1:1-Regelung. Wie kann ich 1:1-Regel erklären oder verstehen?
Genau. 1:1 bedeutet Flughöhe gleich Mindestabstand zu der unbeteiligten Person.
Genau. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel 40 Meter hoch. Das ist dann einfacher zu, oder macht es mehr Sinn, ist einfacher zu rechnen, dann muss ich auch 40 Meter Distanz halten. Das heißt, für alle Mathematiker unter euch, ein wunderschöner 45-Grad-Winkel zu meinem Risikoobjekt. Das Gleiche gilt ja für viele andere Themen. Zum Beispiel habe ich das Gleiche auch bei Bundesstraßen, Autobahnen und so weiter. Da gibt es ja auch sogenannte Geozonen. Das würde es hier zu weit gehen, die ich noch beachten muss. Wir haben Videos dazu gemacht. Also zur Rechtslage von den Drohnen ganz allgemein, wo wir tiefer reingehen, findest du oben rechts ein Video oder auch unten. Aber wir wollen jetzt hier eher so in die, ja, Spezialfälle so ein bisschen reingehen. Das heißt, diese 45-Grad-Winkel, damit ist es aber nicht gemacht. Ich habe noch zwei weitere Themen, die ich da bedenken muss.
Genau, und zwar der Mindestabstand, wenn ich halt auch tief fliege. Das bedeutet zum Beispiel auch beim Start der Drohne, muss ich halt schauen, wenn ich sofort rasant loslegen möchte, dann muss ich von Anfang an schon 30 Meter Abstand halten, sozusagen, auch unten. Und wenn ich vernünftigerweise im Langsammodus oder mit kleinen Geschwindigkeiten starte und erstmal in meinen Bereich fliege, wo ich meine Vermessung oder ähnliches mache, reicht auch erstmal 5 Meter Abstand.
Genau. Also ich habe da so 2 Schranken drin. Das ist eine Wissenschaft für sich. Wir reißen es jetzt auch nur an. Das heißt, wenn ich langsam fliege, also ich nenne es mal Schrittgeschwindigkeit, also Langsamflugmodus nennt er sich, dann darf ich eben bis maximal 5 Meter Höhe bis 5 Meter Distanz an die Person ran. Ich dürfte aber nicht in 2 Meter Höhe, also auf Augenhöhe, sage ich mal, eben, oder mehr oder weniger Augenhöhe, dürfte ich eben nicht näher dran fliegen. Also ich habe dann sozusagen die 5 Meter Mindestabstand. Und entweder, wenn ich über 5 Meter Höhe fliege, weil dann kommt ja dieser 45-Grad-Winkel, oder wenn ich schneller fliege, also mit 50 km/h irgendwie von A nach B fliege und nicht mehr im Langsamflugmodus bin, dann gelten halt 30 Meter Mindestabstand, selbst wenn ich nur in 8 Meter Höhe fliege. Es ist ein bisschen schwierig in der Theorie zu erklären, aber wir haben ja die anderen Videos, kannst du dir, wie gesagt, gerne angucken, wo wir da tiefer reingehen. Da kann man sich jetzt schon vorstellen, das ist halt definitiv auch, muss man ganz klar sagen, so eine der Hauptfaktoren, wo ich dann einfach eine rechtliche Grauzone habe. Das heißt, ich darf vereinfacht gesagt nicht nah an die Person ranfliegen. Die entsprechenden Distanzen haben wir gerade angerissen. Und wie kann ich jetzt aber, wenn ich jetzt Vermessungsbüro bin und ich muss jetzt von dem Kreisverkehr, jetzt einmal nur als Beispiel, muss ich jetzt ein 3D-Modell für meine oder ein Orthofoto für meine Planung erstellen. Und da habe ich halt Fußgänger und so rumlaufen. Ich kann nicht den Kreisverkehr sperren, weil da mitten in der Innenstadt ist. Wie kann ich rechtlich legal dann fliegen?
Dann muss ich natürlich am besten schauen, dass ich vielleicht auch im Kreisverkehr schon mal starte. Ja. Das heißt, meine Startposition sollte in der Mitte sein, auch wenn das dann vielleicht für meine Vermessung nicht ganz ideal ist. Muss man sich den Rahmen mal anschauen. Und man sollte sich möglichst einen Zeitpunkt raussuchen, wo jetzt nicht gerade irgendwie Mittagspause ist und alle Menschen jetzt komplett rumlaufen. Dazu suche ich mir vielleicht nochmal ein, zwei Assistenten, die mir unterstützen können, vielleicht in einigen Bereichen. Manche Personen vielleicht mal so kurz, vielleicht auch mal abzubremsen, zu sagen, wir haben hier gerade einen Drohneneinsatz. Können Sie nicht vielleicht noch 10 Sekunden warten, dann sind wir vorbei und dann geht es vielleicht schon weiter.
Genau, im Worst Case, weil ich bin ja keine Behörde, wenn der Typ sagt, interessiert mich nicht und weiter reinfährt, dann muss ich als Drohnenpilot halt einfach aufpassen, dass ich diesen 45-Grad-Winkel einhalte und es eben nicht, sag ich mal, aus Versehen über die Person fliege. Genau, oder so ähnlich wie du meinst, dann fliege ich halt vielleicht am Sonntagmorgen, wenn nichts los ist. Das wäre so die einfachste Möglichkeit, weil dann kann ich in der offenen Kategorie ohne weitere Genehmigung diesen Inspektions- oder Vermessungsflug durchführen. Jetzt ist das aber mitten in der Innenstadt und selbst Sonntagmorgens um 8 Uhr ist da immer was los. Ne? Also es gibt da genug Situationen, wo ich es einfach nicht menschenleer haben kann. Ich habe immer dann irgendwo Personenbewegung. Dann kann ich nur mit einer Genehmigung fliegen oder also mit dieser Drohnengröße oder wie ist das?
Genau, dann bin ich in der speziellen Kategorie unterwegs. Also kann ich meinen Einsatz nicht realistisch durchführen ohne die unbeteiligten Personen in direkter Nähe. Bin ich halt in der speziellen Kategorie. Dann kann ich das halt einreichen, kann mir eine Betriebserlaubnis holen und dann über die Sicherheitsmaßnahmen, die ich in meinem Betrieb dann ja machen kann, darf ich eben auch näher zu unbeteiligten Personen fliegen.
Genau. Oder darf eben zum Teil je nach auch drüber fliegen. Teilweise gibt es Auflagen wie Fallschirm oder ähnliches. Das kommt wirklich auf den Fall drauf an, auch wie viele Personen dort zu erwarten sind, ob es jetzt sehr dicht besiedelt ist oder eben, sag ich mal, nur ein Dorf ist, in Anführungsstrichen. Also das variiert dann und das ist ja genau das Thema, wo wir dann unterstützen bei den Betriebsgenehmigungen. Und die hole ich jetzt aber, jetzt mal wirklich für einen Anfänger, der sich jetzt nicht auskennt, die hole ich jetzt nicht von der Polizei oder so ein, sondern wer ist denn vereinfacht mein Ansprechpartner für diese komischen Genehmigungen?
Genau, da ist immer das Bundesland zuständig, wo ich als Firma meinen Hauptsitz habe. Da geht es erstmal los und da gibt es dann eine Bundesluftfahrtbehörde bzw. eine Landesluftfahrtbehörde. Und entweder ist die auch eigen besetzt mit eigenem Personal und die erarbeiten auch die spezielle Kategorie oder die haben das eben ans LBA, ans Luftfahrtbundesamt abgegeben und dann muss man es dort einreichen. Wie gesagt, abhängig vom Bundesland, je nachdem.
Genau, also ist ja ich glaube so ein bisschen mehr als die Hälfte der Bundesländer, die haben diese Tätigkeit ans Luftfahrtbundesamt abgegeben, aber trotzdem auch viele, wie zum Beispiel Niedersachsen oder was auch immer, die machen das eben als Landesluftfahrtbehörde, also wir haben ja föderales System in Deutschland, machen die das eben selbst. Also und da gibt es einfach Anträge, also einfach nicht, ne, aber es gibt Anträge sozusagen, die fülle ich aus. Aber was das Aufwendige ist, so einen 3-Seiten-Antrag auszufüllen, ist jetzt nicht schwierig. Das habe ich eine halbe Stunde gemacht. Aber das Komplizierte ist das sogenannte Betriebshandbuch. Da unterstützen wir sehr stark. Und jetzt, bevor wir noch mal ein bisschen in die Packsysteme reingehen, nur angerissen, was habe ich denn in einem Betriebshandbuch drin? Was muss ich denn da alles reinschreiben? Ganz grob. Viel.
Genau, viel. An sich gibt es aber jetzt auch gerade mit der SORA 2.5 eine ganz klare Struktur dessen. Und da können wir aus Deutschland wiederum ein bisschen froh sein, weil im Prinzip die deutsche Struktur und die Bürokratie dort auf EASA-Level gesiegt hat, kann man sagen. Das heißt, wir als Deutsche müssen uns da nicht groß umstellen, was das Betriebshandbuch angeht. Im einen Teil beschreiben wir erstmal, was haben wir überhaupt vor, was für Anforderungen haben wir innerhalb unseres Betriebes, zum Beispiel welche Pilotenlizenzen brauchen wir in unserem Betrieb für das Szenario, was wir vorhaben. welche Technik wollen wir eigentlich benutzen, dann geht es vor allem viel um Sicherheit. Ja, das heißt, gerade das ein Sicherheitskonzept, ein Notfallkonzept ist das, was mich am Ende eben dazu befähigt, als Betreiber auch über unbeteiligte Personen fliegen zu dürfen, weil ich weiß und damit umgehen kann, mit unerwarteten Ereignissen sozusagen, dass das Sicherheitskonzept und die Sicherheit immer noch hochzuhalten.
Ja, genau. Ich habe sehr viel, ne? Ich habe meine Fluggebiete, meine Risikobewertungen und so und habe da auch dann gerne mal 50 bis 100 Seiten, die ich dann habe. Wir haben natürlich, weil wir das für zig Drohnen gemacht haben, entsprechende, sag ich mal, Templates und so. Und das ist halt ehrlicherweise viel effizienter, auch kosteneffizienter, als wenn ich es als Anwender, der jetzt da nicht so viel Erfahrung von hat, bei null anfange. Es gibt aber auch zum Beispiel vom Luftfahrtbundesamt zumindest so grobe eben Templates als Word- und PDF-Datei. Aber trotzdem muss ich da noch viel Zeit investieren. Deswegen unterstützen wir auch eben bei dem Thema Betriebsgenehmigung. Also wenn dich das interessiert, unser Kontaktformular findest du unten und hier oben rechts. Da kannst du eben mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, guck mal hier, ich brauche mal eine Beratung zum Thema Genehmigung. Brauche ich das? Macht das Sinn? Und man kann aber zum Thema Genehmigung noch sagen, dass es vereinfacht gesagt von den Möglichkeiten her nicht mehr so schlimm ist wie noch vor ein paar Jahren. Weil da war es wirklich so, dass wir jedes einzelne Fluggebiet, ich nenne es mal jeden Kreisverkehr, wo ich jetzt mal Vermessungsflug machen will, als einzelne Fläche beantragen mussten. Und ganz ehrlich, das war wirklich nervig. So kann man es, glaube ich, auf gut Deutsch sagen. Hat keinem Spaß gemacht. Jetzt gibt es seit einigen Monaten generische Genehmigungen, die uns das deutlichst vereinfacht haben. Wie kann man für einen Dummy wie mich generische Genehmigungen in 3 Sätzen erklären?
Also in einem sogenannten generischen Szenario beschreibe ich meinen Flug, den ich halt durchführen will, und das Szenario ein bisschen genauer, ein bisschen umfänglicher und gebe dort einfach in verschiedenen Schritten an, was tue ich, wenn das und das passiert oder wenn die Umgebung so und so aussieht. Damit gebe ich sozusagen ein gewisses Maximalrisiko an, in dem ich fliegen darf, und alles, was dem entspricht oder halt ein geringeres Risiko hat, darf ich dann als neues Fluggebiet anwenden.
Genau, der Vorteil ist halt, ich beschreibe eben, weil wenn ich als Vermessungsbüro, bleiben wir bei dem Beispiel, eben meistens meine Objekte, Baustellen ähnlich sind, ne? Also die Umgebungsbedingungen hier, ich muss ab und zu Straßen vermessen, da sind Personen und so, oder da auch nochmal eine Baustelle, die sind ja dann sehr ähnlich. Und wo das dann ist in Deutschland oder so, das ist dann ja erstmal egal, das Risiko ist nahezu das gleiche. Und dann bekomme ich diese Genehmigung, meistens ja 2 bis 3 Jahre gültig, und kann dann sofort, vereinfacht gesagt, wenn ich eine saubere Flugplanung gemacht habe, passt das alles, passt das in dieses Template, nenne ich es mal, passt das in dieses Template, was ich gemacht habe, rein, vom Risiko her, jawohl, kann ich morgen früh dem Kunden sagen, hier um 10 Uhr sind wir da und machen deinen Flug und muss nicht noch Tage, Wochen lang auf das Feedback der Behörde warten. Also das ist eine super schöne Sache. Man hat halt erstmal Angst vor einer Betriebsgenehmigung. Ah, ist so aufwendig, viel Papierkram. Es ist auch viel Papierkram, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht in 5 Seiten gemacht. Aber wenn wir das gemeinsam vorbereiten, dann habt ihr auf, sag ich mal, eurer Pilotenseite nicht mehr so viel Aufwand. Auch wenn man es natürlich verstehen muss und damit arbeiten muss. Dafür haben wir auch entsprechende Einweisungen und Schulungen darauf, dass man wirklich auch diese teilweise komplexen Themen dann auch versteht und auch konform ist. Und dann habe ich die pauschale Genehmigung und kann dann, wenn ich die Sachen einhalte, sofort fliegen. Muss trotzdem für die Erstgenehmigung, je nach Behörde, auch teilweise einige Monate Bearbeitungszeit einplanen. Das ist leider den Tod, den wir Stand heute sterben müssen. Es gibt jetzt ganz frisch, gehen wir jetzt aber nicht tief rein, dieses Fast Flight oder Fast Track, Fast Flight wird es ja genannt, so eine Art vereinfachtes Genehmigungsverfahren. Wenn dich dieses neue Verfahren, was genauso funktioniert, aber eben trotzdem deutlich schneller nochmal ist, wenn dich das interessiert, hier oben rechts und auch unten in der Videobeschreibung drin, da gehen wir da ein bisschen tiefer drauf ein. Auch wir beraten dann, bzw. auch teilweise Patrick berät dann eben dich dann auch, welche Art von Genehmigungsverfahren und welche Art von Antragsweg, sag ich mal, dann auch irgendwo der dann kosten- oder auch zeiteffizienteste ist. Also da haben wir viel Erfahrung. Wir haben einen Haufen Anträge, die er leider zum Teil ausbügeln muss und sich drum kümmern muss. Aber ein Haufen Anträge, die wir nicht im Monat bearbeiten, und auch sehr gute, enge Kontakte zu den ganzen Behörden. Und dann kann man eben auch gemeinsam dann immer den besten Weg dann finden. Wir haben aber noch ein anderes Szenario, in dem ich in dem ich immer eine Betriebsgenehmigung brauche. Zumindest laut Gesetzgeber heißt es, sobald ich außerhalb der Sichtweite fliege. Was habe ich denn für typische Anwender, die außerhalb der Sichtweite mit der Drohne fliegen müssen?
Ja, das Erste, was wir uns denken können, ist zum Beispiel eine Inspektion von Stromtrassen, von Masten, einen nach dem anderen. Da möchte ich natürlich ungerne von einem Mast irgendwie eine Vermessung machen und dann muss ich zum nächsten Mast, der nur 200 Meter weiter steht, schon wieder weiterfahren, wieder einpacken, wieder auspacken. Ja. Da ist es natürlich angenehmer und effizienter, wenn ich das Ganze auch über einen längeren Weg machen kann. Also sprich große Strecken, die ich auf einmal abfliege, außerhalb meiner eigentlichen Betriebssichtweite Vilos. Oder eben im dichter Stadtbesiedlung, wenn ich auch größere Gebäude habe, möchte halt ganze Gebäude vermessen, dann möchte ich vielleicht auch nicht jedes Mal von jeder Ecke neu starten und mich umsiedeln, weil die Drohne natürlich hinter dem Gebäude verschwindet und ich dann ja die Drohne auch nicht mehr sehen kann.
Genau, das sind so typischen Szenarien, weil sie ist doch nicht mehr in Sichtweite, selbst wenn ich sie noch höre und sie nur, 80 Meter entfernt ist. Rein rechtlich ist sie außerhalb der Sichtweite, das heißt, wenn dann was passiert und mir zum Beispiel über Überwachungskameras oder so nachgewiesen wird, jeder Flugfahrt der Drohne war so, du standst da, dann habe ich halt wirklich leider das Problem, dass meine Versicherung ist halt einfach meistens so, das Ganze zu mir, auch teilweise die Privathaftung, weil der Pilot selbst, so ähnlich wie beim Fahrzeugführer des Fahrzeugs, kann dann eben auch in die Privathaftung reingehen. Die Versicherung zu mir kommt, beziehungsweise sagen wird, guck mal hier, die müssen zwar erstmal rein rechtlich zahlen, aber die Kohle holen wir uns wieder und dann hat keiner von euch Lust dann, entweder sein Konto zu plündern, sein Haus zu verkaufen oder was auch immer. Nur für den kann ja alles passieren leider, den Unfall, der mit der Drohne passiert ist. Und mit einer Betriebsgenehmigung kann ich solche Szenarien, wie wir eben auch meinten, auch generisch, also allgemein genehmigen lassen. Es ist Arbeit, aber es ist schon eine Empfehlung für alle, die, eben professioneller gewerblich arbeiten, weniger Grauzone, weniger Haftungsrisiko, muss man auch ganz klar sagen, haben wollen. Da bin ich einfach viel entspannter, weil wenn ich dann halt auch so sehende Person überfliege, ist das erstmal nicht schlimm. Wenn ich in der offenen Kategorie fliege, wäre das mindestens ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder wenn was passiert, wird die Versicherung die Kohle von mir privat holen wollen und diese Haftungsrisiken wollen die wenigsten von euch eingehen. Und außerhalb der Sichtweite ist das Schöne, ich habe ja selbst mit den noch vermeintlich kleinen Drohnen ohne Probleme ja funktechnisch mehrere Kilometer Reichweite, das ist halt echt faszinierend. Das heißt, ich kann da stehen, kann, sage ich mal, 2 Kilometer nach Osten fliegen, 2 Kilometer nach Süden fliegen oder nach Westen fliegen, so rum ist sinnvoller und habe dann sozusagen in einem Flug 4 Kilometer oder mehr abgedeckt von der Flugzeit und auch von der technischen Reichweite überhaupt kein Thema. Geht sogar deutlich mehr und bin dann natürlich um das X-fache schneller, als wenn ich, wie Patrick sagt, eben jetzt alle 500 Meter zum nächsten Masten fahren muss. Das macht erstens keinen Spaß und ist super ineffizient. Und ich habe den Vorteil mit den neuen SORA 2.5 Risikobewertungsverfahren, weil die Hochspannungstrassen oder Gastrassen solche hier mitten auf dem Feld stehen, dass ich da auch eben sozusagen sagen kann, guck mal hier, da ist fast nichts los, bis auf ein paar Hasen, die da rumlaufen. Und dadurch ist mein Risiko sehr gering. Ich habe sehr wenig Auflagen und kann eigentlich, kann man schon sagen, halbwegs entspannt, dann wirklich auch teilweise Kilometer rausfliegen. Das ganze Thema ist eine Wissenschaft für sich. Wir könnten noch stundenlang darüber erzählen, aber dann würdest du uns einschlafen auf der anderen Seite, befürchte ich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unbedingt Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und wenn du Interesse an Genehmigung hast oder auch allgemein dich einfach erstmal kostenlos beraten lassen willst, wir als Europs sind einer der größten Händler für die Drohnen. Wir sind aktuell zumindest auch für STS-Scheine und so größte Schulungseinrichtungen in Deutschland und haben eben wirklich viel Erfahrung und eben Experten wie Patrick, die eben euch zum Thema Genehmigung helfen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Patrick, nochmal vielen Dank.
Bitte.
Wenn dir dieser Einblick zum Thema Genehmigung gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder wo auch immer du zuhörst da. Da können wir uns nur verbessern und dann eben auch dir weiteren Content liefern. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Tschüss.